Hallo, ich bin Mirko.
Hi, und ich bin Axel.
Hallo, ich bin Erik.
Ihr seid bei Sigma2Foxtrot. Herzlich willkommen. Heute eine finstere, eine gruselige, eine schreckliche Geschichte von der Venus. Geschrieben hat diese schreckliche Geschichte der Autor Clark Ashton Smith. Und über Clark Ashton Smith gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Und damit wir das hier nicht machen müssen, Axel, wo können unsere Hörerinnen und Hörer denn was über Clark Ashton Smith erfahren?
Natürlich in unserem anderen Podcast, den Arkham Insiders. Da haben wir diesem Autor sage und schreibe 3 Folgen gewidmet. Und zwar ist das die Folge 48, die Folge 50 und die Folge 51. Und da haben wir wirklich also einmal eine komplette Biografie abgehandelt. Dann haben wir sein Werk besprochen und in dem dritten Teil, in dem Podcast Nummer 51, haben wir uns mit Clark Ashton Smith und H.P. Lovecraft auseinandergesetzt. Aber letzterer soll ja heute nicht das Thema sein. Wir haben heute wirklich ganz exklusiv nur eine Geschichte von Clark Ashton Smith und die wird uns mal der Erik vorstellen.
Ja, richtig. Programmatischer Titel, Schrecken der Venus, lautet der deutsche Titel dieser Kurzgeschichte oder Erzählung, sagen wir mal. Im Original, The Immeasurable Horror, 1931 in Weird Tales erschienen, wo auch sonst. Ja, die Geschichte spielt im Jahr 1979, also aus damaliger Zeit in der Zukunft. Und in diesem Jahr 1979 hat sich eine Expedition der Erkundung der noch weitgehend unerforschten Venus gewidmet. Smiths Geschichte schildert die Venus, so wie viele seiner Zeitgenossen, als tropischen, heißen Planeten mit einer wuchernden Flora und Fauna von fantastischen Ausmaßen. Die gesamte Oberfläche des Planeten ist mit einem unermesslichen, dunstigen Dschungel aus hunderte Meter hohen Pflanzen bedeckt. Die Luft ist für Menschen zu dick zum Atmen, die Temperaturen sind nur in Schutzanzügen zu ertragen. Erzähler der Geschichte ist der Mechaniker und Raumpilot Richard Harman, der sich zusammen mit 4 Wissenschaftlern auf einen Erkundungsflug rund um den Äquator der Venus begibt. Nach einiger Zeit entdeckt die Mannschaft etwas überaus Ungewöhnliches. Mitten durch den Dschungel zieht sich eine kilometerbreite Schneise plattgewalzten Erdbodens, die die Wissenschaftler zu Spekulationen über intelligentes Leben anregt, die möglicherweise mit riesigen Maschinen diese Spuren hinterlassen haben könnten. Die Crew beschließt, der Schneise mit ihren Spähgleiter zu folgen. Kurz darauf entdecken sie den Verursacher der Schneise. Es ist ein riesiges, gallertartiges Geschöpf, das sich wie ein kilometerlanger Wurm durch den Dschungel frisst. Es scheint weder Kopf, noch Gliedmaßen, noch Organe, noch äußerlich erkennbare Sinnesorgane zu besitzen. Es ist ein sich wälzender Ozean aus protoplasmischen Zellen, wie es im Text heißt. Von dem Koloss geht eine eigenartige Sogwirkung aus, die wie eine Art von Magnetismus oder Anziehungskraft auch den Raumgleiter erfasst. Nur mit Mühe kann er eine sichere Distanz halten. Von Grauen erfüllt beobachtet die Crew, wie 2 Flugtiere von dem Riesenwesen verschlungen werden, indem dieses eine Art Tentakelarm nach ihnen ausstreckt und sie verschluckt. Auch nach dem Raumgleiter streckt sich einer der Tentakel aus, doch das Gefährt ist mit den tödlichsten Waffen ausgestattet, die die moderne Technologie hervorgebracht hat, und kann sich des Monstrums so erwehren. Der Raumgleiter dreht um, sieht sich jedoch bald von dem Wesen verfolgt. Nach einer gewissen Zeit können die Forscher es abschütteln und Harman sucht auf einem Bergmassiv einen Landeplatz, damit die Mannschaft sich nach der langen Reise ausruhen und schlafen kann. Er wacht jedoch auf und stellt fest, dass das Riesenwesen ihnen gefolgt ist und gerade im Begriff ist, sie zu verschlingen. Dies passiert auch und nur mit Mühe kann sich das Schiff wieder freischießen. Allerdings bekommt die stahlharte Außenhülle des Gleiters Risse, wodurch das ätzende Verdauungssekret des Kolosses in den Innenraum tropft und Harman am Arm verletzt. Ein weiteres Crewmitglied wird durch die Säure tödlich verätzt. Trotz großer Schmerzen und schwindenden Sauerstoffs kann Harman den Gleiter außer Reichweite des Monstrums bringen. Eine Verfolgungsjagd beginnt, die plötzlich dadurch endet, dass ein zweites Riesenwesen selber Art auftaucht und mit dem ersten zu kämpfen beginnt, wobei dieses unterliegt und vom zweiten verschlungen wird. Der Gleiter kehrt zur Basisstation zurück und erstattet Bericht. Harman liegt 50 Stunden im Koma, währenddessen muss sein Arm amputiert werden. Trotz der geschilderten Gefahren brechen 2 weitere Crews zur Erkundung des Planeten auf, die jedoch nicht zurückkehren. Auch Harman bricht noch ein letztes Mal auf, um nach den 2 Raumgleitern zu suchen, kann diese jedoch nicht finden. Die Geschichte endet mit Andeutungen noch grässlicherer Dinge, die sich auf der dunklen Seite der Venus befinden und mit der Warnung, dass die Venus nicht von Menschen erkundet oder besiedelt werden sollte.
Ja, eine schöne wissenschaftliche Romanze, die du da ausgesucht hast. Mich hat's interessiert, wie du ausgerechnet auf diese Geschichte gekommen bist, Erik. Es ist ja auf dich zurückzuführen, ja. Oder?
Ich gestehe. Genau. Ich bin so im vergangenen Jahr habe ich mich mal etwas tiefer in die Werke von Clark Ashton Smith eingelesen, unter anderem inspiriert übrigens durch eure Folgen bei Arkham Insiders. Ich kannte eine Geschichte zwar schon früher, aber danach bin ich ein bisschen stärker eingestiegen und hatte mir diesen ersten Festa-Band geholt, die Stadt der singenden Flamme. Und da sind auch frühe Arbeiten von Smith mit drin. Und ein, zwei davon gehen tatsächlich in die Richtung Science Fiction, obwohl ja Clark Ashton Smith, ein klassischer Autor der Weird Tales, eigentlich der Weird Fiction und der Fantastik, dem Horror und jetzt weniger der Science Fiction zugeordnet wird. Naja, und weil ich Clark Ashton Smith so mag, habe ich mir gedacht, das wäre doch ein schöner Vorwand, hier auch bei Sigmar 2 Foxtrot einmal eine Geschichte von ihm zu besprechen. Aber abgesehen davon, finde ich, hat die Geschichte auch noch ein paar andere sehr schöne Aspekte, weil wir ja hier eine Art Zeitreise wirklich in die Frühzeit auch der Science Fiction machen. Mhm. Oder vielleicht nicht Frühzeit, aber so rund ums Golden Age herum, also ja. Die klassische Ära. Und was natürlich sehr auffällt, ist, dass sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse unserer heutigen Zeit, was man ja häufig mit Geschichten aus dieser Ära hat, so gar nicht decken mit dem, was da in dieser Geschichte verbreitet wird. Also, dass die Venus ein tropischer Planet ist unter ihren großen Wolken, massiven, das ist ja nun schon seit langem geklärt, dass dem nicht so ist.
Das stimmt und ich finde tatsächlich diesen Aspekt der Literaturgeschichte hier fast noch interessanter, weil Clark Ashton Smith, der bewegt sich natürlich in einem Umfeld, in dem es überhaupt nicht unüblich war, die Venus so zu beschreiben, wie er das hier getan hat. Also es gab ja eine ganze Menge von Autoren, insbesondere Pulp-Autoren, die um die 1920er oder ab den 20ern, späten 20er, dann vor allem in den 30er Jahren solche Geschichten geschrieben haben. Also der populärste dürfte sicherlich Edgar Rice Burroughs sein, der einen Venuszyklus verfasst hat. Dann einer seiner Konkurrenten, ein gewisser Otis Adelbert Klein, der hat 1929 den Roman The Planet of Peril herausgebracht. Das war zum Beispiel ein Venusroman in typischer Burroughs-Manier. Dann gibt es eine Geschichte von ihm auf Deutsch, Im Dschungel der Venus heißt die. Die ist Dezember 1933 in Amazing Stories erschienen, die befindet sich in einem der Terra-Fantasy-Bände. Aber auch deutsche Autoren haben wir, die sich mit der Venus auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel Paul Scherbart. Da gibt es eine sogenannte Venus-Novelette, die ist 1911 erschienen. Die heißt Die neue Oberwelt. Und last but not least, ich habe zwar eben behauptet, wir würden heute nicht über H.P. Lovecraft sprechen, aber wer dächte bei dem Namen Venus dann nicht doch an die Geschichte, die Lovecraft zusammen mit Kenneth J. Sterling geschrieben hat in den Mauern von Eriks. Die spielt natürlich auch auf der Venus, 1936 geschrieben und 1939 in den Weird Tales erschienen.
Ja, man muss sagen, die Wissenschaft hat hier der Fantasie doch ziemlich die Luft aus den Segeln genommen. Weil tatsächlich hat man lange Zeit, einfach da man es nicht besser wusste, eben angenommen, dass die Venus in irgendeiner Weise belebt sein müsste. Da sie ja näher an der Sonne ist und ein sehr viel heißeres Klima haben muss, nahm man an, dass dort wirklich extrem subtropische Verhältnisse herrschten. Und als dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr der Mars so ins Zentrum des Interesses rückte und man dort die sogenannten Marskanäle entdeckte oder zu entdecken glaubte, wo man meinte, aha, da ist eine Zivilisation, die irgendwie ausgetrocknet ist, da hat man den Mars dann als sterbenden Planet stilisiert und umgekehrt sozusagen als Schwesterplanet die Venus als eine jüngere Erde. Sozusagen verschiedene Erdzeitalter mit der Erde dazwischen, die gerade noch im Zenit dieser Entwicklung steht. Und dass man außerirdisches Leben und zum Beispiel gigantische Dinosaurier oder eben anderes gigantisches Leben, wie in der Geschichte von Clark Ashton Smith, dort vermutete, diese Gedankenspiele, das hat sich noch bis in die 50er, 60er Jahre gehalten, dass dort Urwälder und Vegetation und was weiß ich nicht alles existiert.
Ja, wobei Smith selbst gesagt hat, in einem Essay, Planets and Dimensions heißt er. Der ist 1973, also nach seinem Tod, in der Mirage oder Mirage Press erschienen, dass seine Fantasie eigentlich immer schon am stärksten von interplanetarischen und interdimensionalen Thematiken beschäftigt gewesen sei. Und er sieht auch gar keinen Grund darin, dass auf anderen Planeten unbedingt eine Flora und Fauna wie auf der Erde herrschen müsse. Also er hat wörtlich gesagt, zukünftig, wenn Raumfahrt Realität geworden ist, könnten unsere wildesten Fantasien schwach und konventionell wirken im Vergleich zu den Schöpfungen der Natur, die Forscher auf außerirdischen Globen entdecken werden. Ja, und indem man natürlich die Venus so beschreibt, als befände sie sich in einem prähistorischen Erdzustand, also der auf der Erde schon lange überwunden ist, das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch fantasielos, weil man reproduziert dann im Prinzip einfach nur die Erdgeschichte und sagt, also
ja, gut. Und es war Common Sense, ja, die Venus so darzustellen. Das geht bis in die 60er Jahre, wenn wir uns an frühe Perirodengeschichten erinnern. Ja, aus den ersten zwei, drei Zyklen, da wird die Venus ähnlich geschildert. Und das haben die Autoren bis dato durchgehalten. Also das hat die nicht wirklich gestört.
Und das heißt bei Perirodern, auch bei heutigen Veröffentlichen, ist die Venus immer noch?
Ja.
Ach, ist ja.
Ja, ja, ja. Warum auch nicht? Was ich interessant fand, ihr habt es beide schon erwähnt, es ist ein Ausflug in die Literaturgeschichte der Science Fiction. 1931 ist das Erscheinungsdatum der Story. Jemand, der auch alle Planeten des Sonnensystems als bewohnbar geschrieben hat, war Edmund Hamilton und mit Captain Future, und die Serie erschien 1940. Und wenn wir uns das angucken, 1931, was Clark Ashton Smith hier alles schildert, das habt ihr beide ja schon gesagt, das ist in jedem Fall hochinteressant. Er schreibt hier über fortgeschrittene Raumfahrttechnologie, ja, also dass die Expedition zur Venus nicht einfach mal eben so nach dem Motto, ich fahre mal eben rüber zur Venus und guck, was da los ist, sondern dass die auch aufwendig vorbereitet werden müssen. Solche Sachen hat er 1931 schon sehr weise vorausgesehen und auch erklärt. Das beispielsweise, was ihr erwähnt habt, dieser Aspekt, den finde ich viel interessanter als die als diese Horrorschrecken, Schnecken von der Venus selber. Ich kann mit diesen Horrorschnecken jetzt nicht wirklich was anfangen. Wie sieht's bei euch aus? Also natürlich, die Darstellung eines Wesens, das wir uns nicht vorstellen, oder von Wesen, die wir uns nicht vorstellen können, die auch so vollkommen nicht zu dem passen, was wie Außerirdische erschienen sind, eben denken wir an Basun und vor allen Dingen Edgar Rice Burroughs eben, dass sie aussehen wie Menschen. Dem widerspricht hier Clark Ashton Smith ja genauso, wie es sein Kollege H.P. Lovecraft in Call of Cthulhu macht. Die beiden haben ein Problem damit, Außerirdische menschlich darzustellen oder menschenähnlich darzustellen.
Ja, ich hatte mich jetzt, also natürlich hast du recht, so diese Darstellung oder diese Beschreibung dieses Wurms oder dieses Riesenwesens ist natürlich in gewisser Weise auch irgendwo relativ plump. Aber an sich ist es natürlich, wundere ich mich ein bisschen, dass du da nicht eher drauf anspringst, weil ich schon finde, dass auch dieses Lovecraftsche kosmische Grauen da doch ziemlich stark drin abgefärbt hat bei Smith. Weil es gibt auch diesen Topos, die Venus ist nicht für menschliche Nerven, schon gar nicht für den menschlichen Verstand geschaffen. Das hält man gar nicht aus. Dieses Monstrum ist jenseits menschlicher Maßstäbe, es ist völlig übermächtig, und für dieses Wesen sind Menschen im Prinzip auch nur so wie Insekten oder wie diese Flug, also wie für uns Insekten. Und das erinnert auch schon sehr stark an eben die Wesen, die uns so bei Lovecraft begegnen, oder insbesondere natürlich sowas wie die Schogoten, die ja auch im Prinzip formlose, sich beliebig ausdehnen, ausstülpbare Einzeller oder was auch immer sind, was völlig unbeschreiblich alles ist. Also es bringt sämtliche Lehrsätze der Biologie ins Wanken, auch dieser Riesenwurm auf der Venus. Das finde ich, ist schon eine der sehr Lovecraftigen Geschichten von Clark Ashton Smith, was das angeht.
Ja, nur Das Problem ist, Lovecraft hat Call of Cthulhu 1926 geschrieben, 28 wurde es veröffentlicht. 3 Jahre liegen dazwischen und ich finde das, also mir gefällt die Geschichte in ihrer Darstellung, ja, das ist schon sehr spannend gemacht, aber man will eigentlich ein bisschen mehr wissen. Jetzt weiß ich natürlich, und ich sage es auch immer wieder im Zusammenhang mit Lovecraft, es geht hier nicht darum, dass man aufklärt, was der Schrecken ist, sondern es geht darum, festzustellen, dass der Schrecken da ist und was der mit den Menschen macht. Aber hier war ich dann doch so ein bisschen enttäuscht am Ende, weil sie doch recht abrupt endet. Also es war irgendwie nicht wie bei Lovecraft nimmt sich ja noch Zeit, uns alle zu verdammen und uns alle zu bedauern, weil wir nicht eingeweiht sind in das, was uns da erwartet an Horror und Schrecken und kosmischem Schrecken. Aber Clark Ashton Smith lässt uns so ein bisschen alleine, ohne das nochmal auszuwalzen.
Also ich finde, ihr habt beide recht mit dem, was ihr gesagt habt, beziehungsweise in beiden Ausführungen sind schon die richtigen Gedanken enthalten, die ich mir auch gemacht habe. Zum einen denke ich, hat Smith hier wirklich versucht, so eine Gigantomanie zu praktizieren. Damit stand er übrigens nicht alleine da. Ich glaube, das war auch so ein typisches Wesensmerkmal der frühen Science Fiction. Und diese Geschichte, die ist einfach Gigantomanie, weil das Phänomen dieser Venus, des Lebens auf der Venus, das wird nur dadurch versucht darzustellen, indem halt die Begebenheiten auf der Erde lächerlich gemacht werden. Also zum Beispiel, die üppigsten Erddschungel sind im Vergleich mit der Venus-Vegetation nur schlichte Kartoffelacker, heißt es da. Und verglichen mit den Venus-Wasserläufen sei der Amazonas, der selbst in Trockenperioden übrigens bis zu 20 Kilometer breit sein kann, ein harmloser Sommerbach. Also solche Sprüche haut Smith daraus. Das könnte natürlich erstmal schon so den Boden ebnen für eine wirklich spannende Geschichte. Dann tritt halt dieses Protoplasma auf. Entsetzensbrei heißt das übrigens. Übrigens in der Suhrkamp-Übersetzung, weil fester finden wir diesen Begriff nachher nicht mehr. Entsetzensbrei. Ja, und dann, was du gesagt hast, Mirko, dann endet die Story doch relativ abrupt und diese Unmöglichkeit der Steigerung, die Smith ja nachher noch anspricht oder andeutet, dass es noch eine dunkle Seite der Venus gibt und dass sie dort Sachen gesehen haben, die er hier gar nicht wiedergeben kann. Ja. Die Chance wird irgendwie so ein bisschen vertan, also das verpufft dann so. Das steht halt zu sehr zurück hinter diesem Effekt, den er mit dem Entsetzensbrei eigentlich schon, da hat er halt schon sein Pulver verballert. Dieser andere Effekt, der zündete zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und das wäre etwas, was Lovecraft, glaube ich, etwas subtiler und raffinierter aufgezogen hätte.
Ja, es ist Raum für der Schrecken der Venus 2. Ja. Oder die Rückkehr des Schreckens und sowas. Wobei, also, entschuldige, nach dir.
Nee, mach du erstmal.
Ja, okay, wobei Schrecken der Venus 2 ist gar nicht so weit hergeholt. Wenn man sich den Protagonisten anschaut, also Richard Harmon, den Ich-Erzähler, der ein knallharter Typ ist, was er ja von sich selbst andauernd sagt, ne? Dass er ein stahlharter Spezialpilot ist und dergleichen, das ist so, erscheint mir so wie ein halbherziger Versuch, hier eine Figur zu etablieren, die man anschließend vielleicht nochmal verwenden kann. Irgendwie habe ich das Gefühl, er steigt mit einem typischen Pulp-Thema ein, harte Kerle auf der Venus. Dann kommt dieses Wesen dazu und schließlich die Möglichkeit, ja, da gibt's auch noch eine dunkle Seite. Wir haben hier auf der hellen Seite richtig fiesen Schrecken gesehen, Schrecken mit Schnecken, aber da gibt's ja noch viel mehr. Ich habe so das Gefühl, er wollte da noch ein bisschen mehr machen oder vielleicht Harmon noch mal zurückkommen lassen. Was meint ihr?
Absolut. Also das war auch bekannt, dass Clark Ashton Smith viel mehr nach dem Markt geschielt hat, in Anführungsstrichen, als Lovecraft. Und also wenn er sich hier die Venus heraussucht als Handlungsort zu einer Zeit, wo die sowieso gang und gäbe ist innerhalb dieses Genres, dann ist da auf jeden Fall ein Kalkül dahinter. Und ich weiß nicht, warum er es letztendlich nicht doch gemacht hat. Ich meine, es gibt ja einige interplanetarische Geschichten von ihm, aber jetzt speziell aus dieser Sache oder aus dem Harmon hat er halt eben nicht mehr herausgeholt. Aber ich kann mir das auch absolut vorstellen, dass er unter Umständen mit diesem Gedanken gespielt hat.
Da kann ich mir nicht so richtig ein Urteil drüber erlauben. Dafür kenne ich mich, glaube ich, zu wenig dann doch mit Smith aus. Mir ist allerdings auch schon aufgefallen, dass die Story, also wie gesagt, es ist eigentlich kein typisches Sujet so von Clark Ashton Smith. Es wirkt eher wie, na, ich probiere mal so eine Science-Fiction-Horror-Story aus, so wie es hat streckenweise sowas von einer Fingerübung. So, na, mal gucken, ob ich sowas nicht ausschreiben kann. Und also er hat da jetzt anscheinend nicht allzu viel Leidenschaft reingesteckt, auch wenn natürlich es ist eine konventionelle, grelle Pulp-Story, definitiv. Aber ich finde, sie ist sehr gut erzählt so und natürlich hat sie so, was für mich das Entscheidende letztendlich ist und warum ich die auch gut finde, hat sie diesen typischen Smith-Stil, also sehr viele, eine sehr farbige, eindrucksvolle, kraftvolle Sprache, sehr schöne Details, dann erwähnt er mal so, ja, dieses Synthetikglas da, das ist stahlhart und da kommt nichts durch und halluzinogene Pollen und was alles kreucht und fleucht und wuchert und wieder vergeht, also das ist großartig, das ist hervorragend, liest sich hervorragend und wunderbar. Da ist viel Sense of Wonder drin und das ist etwas, was ich bei Science Fiction generell immer sehr zu schätzen weiß, auch wenn dann vielleicht ein wenig kunstvolles Ende am Ende der Story steht.
Ja, ich glaube auch, das ist schön gesagt, was du gesagt hast. Er hat da wenig Leidenschaft hereingesteckt. Also wenn man an so Sachen wie die Stadt der singenden Flamme denkt oder ja, diese Averroen-Geschichten, die sind natürlich viel stärker noch in ihrer Wirkung des Schreckens oder des Horrors auch. Und hier, ja, das Protoplasma, das ist eine gute Idee, auf jeden Fall. Er hat aber so prähistorischen Schleim auch schon einmal, zum Beispiel in Ubo Sattler, also die ist dann von 1933, dann ist er im Prinzip wieder darauf zurückgekommen, auf eine ähnliche Lebensart. Das ist sicherlich ein Thema, das ihn beschäftigt hat. Aber ja, meiner Meinung nach ist das hier wirklich für ihn eine relativ durchschnittliche Geschichte.
Ja, sogar ein bisschen unterdurchschnittlich, wenn wir uns Sachen wie Necropolis und die anderen angucken.
Mhm. Ja, dem würde ich wiederum widersprechen. Also ich mag die Story tatsächlich sehr, sehr gerne.
Ich
musste meine Lanze verbrechen. Mir hat die sehr gefallen, im Gegensatz zu teilweise vielen anderen Clark Ashton Smith Stories, auch vielleicht, weil mir dieser ernsthafte Pulp-Ton da so gefallen hat und dieser etwas merkwürdige sardonische Humor, der dann in einigen anderen Stories vorherrscht, mir immer so ein bisschen die Stimmung kaputt gemacht hat. Ich finde, hier zieht das wenigstens mal durch und das ist auf jeden Fall, es ist vergnüglich zu lesen, auch wenn natürlich so diese großen gegeneinander kämpfenden Würmer so ein bisschen an Godzilla erinnern.
Godzilla ja, und Venus. Also Würmer und Schnecken, mit den Begriffen bin ich nun wiederum nicht so glücklich, weil ich finde schon der Eindruck so einer blobartigen Masse, die eben völlig aus der Kontur quillt, das ist schon gut getroffen. Also man muss schon sagen, man kann es gar nicht so genau festlegen, um was für ein Lebewesen es sich hier handelt. Das ist einfach nur ja ein unbezähmbarer Schleim, der sich anscheinend rasend ausbreiten kann, der in einer Tour die Gestalt wechseln kann und der eben ja alles abrasiert, was ihm in den Weg kommt und der auch von irgendeiner Art diabolischen Intelligenz angetrieben wird, wenn wir nachher sehen, wie er versucht, sich dieses Raumschiffs zu bemächtigen und damit auch fast Erfolg hat.
Ja, es scheint so auch eine gewisse Möglichkeit zum Psychoangriff zu haben, oder? Das habe ich doch auch da rausgelesen, dass diese Masse auch auf die Psyche der Expeditionsteilnehmer, der Crew angreift, dass er die angreift. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt. Also eine amorphe Masse, die ich nicht abschätzen kann, wo ich nicht sagen kann, wie verhält die sich, was für biologische Grundlagen hat die, was ist das für, wie klassifiziere ich das? Und dann werde ich auch noch psychisch von dem Ding fertig gemacht. Das ist wirklich eine Sache, das hat mir sehr gefallen. Da muss ich dir recht geben, Erik. Das war cool. Und auch das bisschen Action, was da drin ist. Ja, aber trotzdem,
das dann Ende kannst du ja dein Urteil, dass es sich um eine unterdurchschnittliche Geschichte handelt, wieder zurücknehmen oder teilweise.
Habe ich unterdurchschnittlich? Ich habe schrecklich gesagt. Unterdurchschnittlich für Smith. Unterdurchschnittlich für Smith.
Okay. Ja. Was immer noch sehr gut ist, wahrscheinlich.
Also wahrscheinlich wo wir jetzt hier noch so am literarische Querverweise suchen sind aufzudecken sind. Ich lehne mich jetzt wahrscheinlich ganz doll aus dem Fenster, aber man kann es ja zumindest mal erwähnen, wo du das gerade noch erwähnt hattest mit dem, dass es auch auf die Psyche der Crewmitglieder irgendwie Auswirkungen zu haben scheint. Aber so ein ganz klein bisschen musste ich ja ganz kurz an Solaris denken. Also mit dem denkenden Ozean, der bei Stanislav Lem natürlich einen ganzen Planeten bedeckt. Da ist natürlich die Gigantomanie nochmal um einiges größer. Der auch völlig amorph ist, aber ja, eben auf die Psyche der sich auf ihn befindlichen Menschen erheblichen Einfluss nimmt. Wer weiß, vielleicht hat Lem die Story ja gelesen. Nee, wahrscheinlich nicht. Halte ich für unwahrscheinlich.
Ja, kann ich erstmal so stehen lassen. Jetzt diesen Vergleich oder diese Extrapolation.
Woran ich denken musste, als ich die Beschreibung gelesen habe dieser Masse, teilweise, zumindest kam mir das Bild von der Sandwürmer auf Dune in den Sinn.
Auch das.
Mhm. Ja. Mhm. Also diese Riesenbestien, die ja wesentlich mehr sind als einfach nur irgendwelche Sandwürmer, die dann sich durch den Sand kämpfen und eine unglaubliche physische Präsenz haben. Das hat schon was davon.
Die Situation ist ja ähnlich, deswegen kann man beides stehen lassen, finde ich, so weit auseinander, auch Solaris von den Sandwürmern bei Dune entfernt ist. Wir befinden uns halt alle, ich denke mal, wir identifizieren uns alle mit der Crew in diesem Raumgleiter und wir fliegen über eine fremde Welt und unter uns bewegt sich etwas, wir nehmen eine Bewegung wahr und wir sehen, da spielt sich irgendwas mit einer Geschwindigkeit oder auch mit eine Art von organischem Leben ab, was wir gar nicht mit irdischen Maßstäben messen können. Und allein das ist natürlich immer erstmal ein Garant für eine Irritation. Das kann Angst erzeugen. Hier erzeugt es halt ein Grauen, weil man merkt, dieser Protoplasma, dieser Entsetzensbrei, der nimmt uns auch irgendwann wahr und richtet sich halt gegen uns. Und ich finde aber auch bei Solaris, das ist unheimlich. Wenn man merkt, oder es wird halt so ein riesiger Ozean beschrieben, in dem auch eine ganz seltsame, irritierende Art von Leben stattfindet. Ja, und mit den Würmern natürlich sowieso. Da denkt man dem Moment froh, in dem Cockpit dieses Raumgleiters zu sitzen und nicht da unten inmitten dieser Würmer sich zu befinden.
Ich glaube, das Entscheidende, was ihr beide gesagt habt, ist, dass es irritierend ist, diese amorphe Masse. Dass das nicht mit dem Kanon der Biologie, mit dem, was wir Menschen kennen, mit dem gesamten Erfahrungshorizont, dass wir das nicht fassen können. Das ist der entscheidende Punkt der ganzen Geschichte. Die Action lassen wir mal beiseite. Das ist Action von der Stange. Da hat er sich wirklich einfach nur mal probiert, ob er das auch schreiben kann. Der Charakter ist nicht besonders interessant, dieser Raumpilot hier. Aber das, der Punkt, etwas, was wir nicht beschreiben können, beziehungsweise was beschrieben wird, aber was wir gar nicht fassen können, 1931. Heute sind wir ja nun einiges mehr gewohnt, wenn wir uns Filme angucken und dergleichen. Der Blob hast du gerade eben erwähnt, Axel, das ist ja für uns jetzt nichts, was wir nicht in irgendeine Kategorie zwängen können. Heute, aufgrund unserer Seh- und Lesegewohnheiten, fällt uns das wesentlich einfacher als ein Leser von 1931, der völlig andere Außerirdische gewohnt ist. Und genau das, was ihr sagt, das Irritierende an dieser Masse, dass sie vernichtet, dass sie darüber über den Planeten zieht und dass sie auch noch psychische Kräfte besitzt, das ist das, was der wertvolle Punkt an dieser Geschichte, der mir auch sehr, sehr gefällt.
Ja, und wie die Masse auch eingeführt wird, es ist ja nicht so, dass die Begegnung mit diesem Protoplasma unmittelbar stattfindet. Nein, zuerst sieht diese Crew diese Art von, ja, wie abgeerntete Felder. Also man sieht erstmal nur das, was die Masse hinterlassen hat, nämlich nichts mehr. Sie hat halt komplett das Gebiet abgeerntet und allein das können die sich ja schon nicht vorstellen. Wie soll das passiert sein?
In dieser schieren Größe eben.
Richtig, genau. Und dann sehen sie den Hintergrund oder die Ursache dieser abgeernteten Felder oder ja Flächen.
Mhm. Tja, noch ein paar berühmte letzte Worte zum Schrecken der Venus.
Ja, also wie gesagt, ich mag die Story sehr. Ich finde, man kann die auf jeden Fall wiederentdecken und es ist eine für Fans von Clark Ashton Smith auf jeden Fall lesenswerte Story, aber auch für Nicht-Fans, denke ich. Und ich finde auch schön, dass wir diese angesichts des ja auch nach wie vor immer noch bestehenden Hypes um den Mars, dass wir so die Venus nochmal, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist in den letzten Jahrzehnten, dass wir das nochmal literaturhistorisch so ein bisschen hervorgeholt haben und wieder in Erinnerung gebracht haben.
Jawohl. Ich bin auch froh.
Rettet die Venus.
Ja, es gab ja nicht nur die Marsianer, es gab auch die Venusianer.
Richtig.
Vor dem Hintergrund stimmt. Das ist gut, dass wir diesen Planet mal wieder so ein bisschen hervorgeholt haben. Ja, ein schöner literaturhistorischer Ausflug ist das heute gewesen in die Frühzeit der Science Fiction. Gleichzeitig schon vielleicht auch schon so die erste Hochzeit der Science Fiction. Ja, wenn wir uns da natürlich weiter reinknien wollen, da warten noch einige Autoren auf uns. Du hast ihn ja schon genannt, Mirko Hamilton, von dem ich auch zu meiner Schande gestehen muss, habe ich bisher relativ wenig gelesen. Captain Future, das weiß ich immerhin.
Captain Future von ihm ist, ja. Aber nein, der Hardy Kettlitz hat ein schönes Buch über Edmund Hamilton geschrieben. Und ein wichtiger Autor. Und ich mag ihn, weil die erste Science-Fiction-Zeichentrickserie, die ich glaube 1983 oder davor geschaut habe, war natürlich Captain Future. Großartig, einfach großartig. Und ja, Erik, wir haben jetzt so viel über den Schrecken der Venus gesprochen. Jetzt musst du bitte nochmal genau sagen, die kann man nämlich lesen noch, die Story. Das ist keine von denen, die wir aus der Kiste gekramt haben.
Ja, richtig.
Wo kann man die eigentlich lesen?
Richtig, ich erwähnte es am Eingang der Folge. Ich hatte mir nämlich, verdienstvollerweise hat der Festa Verlag ja das Gesamtwerk von Clark Ashton Smith vor einigen Jahren begonnen neu aufzulegen. Und diese Geschichte befindet sich im ersten Band, der sowieso sehr empfehlenswert ist, weil er nämlich die Stadt der singenden Flamme beinhaltet und genau so heißt der Band auch. Also die Stadt der sehenden Flange, gesammelte Erzählungen, erschienen bei Festa. Richtig.
Aus dem Festa Verlag. Genau, wunderbar. Ja, meine Herren, herzlichen Dank dafür, dass wir uns auf die Venus verirrt haben. Nein, wir sind ja ganz gezielt zur Venus geflogen. Wir wollten das ja alle. Wir sind mit großen Schnecken konfrontiert worden. Die Story, wie gesagt, in ihrer Darstellung ihres Schreckens wirklich herausragend. Und ich denke, wir danken fürs Zuhören und wir hören uns, denke ich, auch sehr bald wieder. Freue mich schon drauf, liebe Leute. Und wir verbleiben mit den allerfreundlichsten Grüßen und sagen auf Wiederhören.
Jo, alles klar von mir auch. Bis bald mal wieder. Ciao.
Ciao, ciao. Ja.